SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Um grosse Namen geht's in der Sendung. Pierin Vinzenz unter Verdacht. Der Bankmanager wird als Verwaltungsratspräsident einer Kreditkartenfirma wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung von der Staatsanwaltschaft einvernommen.
Es fanden gestern Hausdurchsuchungen statt und es wurde umfangreiches Material sichergestellt.
Der Papst unterm Schweizer Kreuz. Franziskus kommt im Sommer in die Schweiz. Und Susan Brunner. 1200 Tagesgespräche hat sie geführt für Sie.
Frau Bundesrätin, ich wünsche Ihnen eine gute Reise und herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen vielmals.
Das ist das Schlusswort. Merci herzlich für das Gespräch.
Joachim Gauck, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Bundesrat Blocher, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Frau Bundespräsidentin, ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Leben.
Jetzt wechselt Susan Brunner für Schweizer Radio als Korrespondentin in den Nahen Osten. Deshalb stellen wir ihr heute die Fragen im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz ist mit einem Strafverfahren konfrontiert, eröffnet von der Zürcher Staatsanwaltschaft. Hintergrund sind Anzeigen der Kreditkartengesellschaft Aduno und der Raiffeisen gegen Vinzenz. Es geht um ungetreue Geschäftsbesorgung. Dennis Schmutz.
Bis im vergangenen Juni war Pierin Vinzenz Verwaltungsratspräsident des Kartendienstleisters Aduno AG. Damals hatte man ihm beim Abgang noch für die langjährigen Dienste und die gute Zusammenarbeit gedankt. Doch inzwischen wird seine Tätigkeit anders beurteilt. Aduno hat im vergangenen Dezember Strafanzeige gegen Vinzenz und ein weiteres ehemaliges Verwaltungsratsmitglied eingereicht, wie heute bekannt wurde. Es geht um ungetreue Geschäftsbesorgung. Corinne Bouvard, Mediensprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Zürich.
Es wird nun einfach geklärt, ob allenfalls strafrechtlich relevante Interessenskonflikte bestanden haben. Dies auch im Zusammenhang mit dem Verfahrenskomplex, den die FINMA untersucht hatte.
Die FINMA hatte ihrerseits bereits zuvor ein Verfahren gegen Vinzenz und die Raiffeisengruppe eingeleitet. Auch hier ging es um die Frage, hat Vinzenz seine Geschäfte einwandfrei geführt? Die FINMA beendete ihr Verfahren dann aber, weil Pierin Vinzenz von all seinen Führungsfunktionen bei Finanzinstituten zurückgetreten ist. So zuletzt im Dezember als Verwaltungsratspräsident der Versicherungsgesellschaft Helvetia. Doch nun rollt die Staatsanwaltschaft Zürich den Fall Pierin Vinzenz neu auf. Corinne Bouvard.
Es fanden gestern Hausdurchsuchungen statt bei allen Beschuldigten, sowohl am Wohnsitz als auch in deren Büroräumlichkeiten, und es wurde umfangreiches Material sichergestellt.
Ermittelt wird aber nicht nur gegen Vinzenz selber, sondern auch gegen 4 weitere Personen aus seinem beruflichen Umfeld, darunter ein weiteres ehemaliges Mitglied des Aduno-Verwaltungsrates. Doch nicht nur die Aduno reicht Strafanzeige gegen Vinzenz ein, sondern heute auch die Raiffeisen-Gruppe. Vinzenz hat diese während Jahren geführt. Raiffeisen-Sprecherin Cecil Bachmann.
Durch die Eröffnung des Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft Zürich sind Indizien zum Vorschein gekommen, die Raiffeisen vorher nicht bekannt waren. Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung zusammen mit dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz beschlossen, als Mitklägerin aufzutreten. Und zudem hat sie sich auch entschlossen, eine eigene Strafanzeige einzureichen.
Bei dieser Anzeige geht es um ungetreue Geschäftsbesorgung bei Investnet, einer Tochterfirma der Raiffeisen-Gruppe. Gegen Pierin Vinzenz Lebensgefährtin Nadia Cerigato, welche ebenfalls in der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe war, hat Raiffeisen aber keine Strafanzeige eingereicht, wie das Unternehmen auf Randfrage sagt. Derzeit werden die Beschuldigten einvernommen. Über das weitere Vorgehen entscheidet die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages. Pierin Vinzenz selber bestreitet die Vorwürfe.
Dennis Schmutz. Dieser Besuch ist selten. Der Papst kommt in die Schweiz. Im Sommer wird Franziskus in Genf erwartet und von Bundespräsident Alain Berset empfangen. Ivan Santoro.
Der Bundesrat sei erfreut, dass der Papst seine Einladung angenommen habe, heißt es bei der Bundeskanzlei. Demnach wird der Heilige Vater am 21. Juni in Genf erwartet und dabei auch zu einem Gespräch mit Bundespräsident Alain Berset zusammenkommen. Weitere Details zum Papstbesuch sind derzeit noch nicht bekannt. Neben dem Bundesrat hat auch der Weltkirchenrat mit Sitz in Genf den Papst in die Schweiz eingeladen. Wie die Pressestelle des Heiligen Stuhls in Rom gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur bestätigt hat. Auffällig dabei, dem Weltkirchenrat gehören fast 350 protestantische, anglikanische, orthodoxe und altkatholische Kirchen an, nicht aber die römisch-katholische Kirche. Der letzte Papstbesuch in der Schweiz liegt bereits 14 Jahre zurück. 2004 besuchte Papst Johannes Paul II. Anlässlich des katholischen Jugendtreffens Bern und zelebrierte dabei eine Messe vor über 70.000 Gläubigen. Der letzte Besuch in Genf liegt allerdings noch weiter zurück. 1982 war es, als Papst Johannes Paul die Vereinten Nationen in Genf besuchte. Der Vatikan hat bisher den aktuellen Schweizbesuch von diesem Sommer noch nicht bestätigt. Für Freitag ist eine Medienkonferenz in Rom angekündigt. Dann sollen weitere Informationen dazu folgen.
Wir kommen aufs Thema zurück nach den Nachrichten und die bringt uns Mara Zennhäusern.
National- und Ständerat haben sich bei der Umsetzung der Pädophilen-Initiative angenähert. Die Initiative verlangt ein automatisches, lebenslanges Tätigkeitsverbot für einschlägig vorbestrafte Pädophile. Eine offene Frage ist der Umgang mit Härtefällen, etwa der sogenannten Jugendliebe. Die Parlamentarier waren sich einig, dass es sich bei Liebesbeziehungen zwischen Heranwachsenden und jungen Erwachsenen nicht um schwere Verbrechen handle. Geht es nach dem Ständerat, sollen Gerichte deshalb in besonders leichten Fällen darauf verzichten können, den Tätern die Arbeit mit Jugendlichen für immer zu verbieten. Das Thema geht nun zurück an den Nationalrat. Schweizer Großbanken sollen nicht dazu verpflichtet werden, Auslandschweizern ein Bankkonto zu annehmbaren Bedingungen anzubieten. Dieser Meinung ist der Nationalrat. Er hat eine Motion aus dem Ständerat mit 132-48 Stimmen abgelehnt. Die Auslandschweizer Organisation hatte beklagt, seit der Finanzkrise vor 10 Jahren müssten ihre Mitglieder höhere Gebühren für Konten in der Schweiz bezahlen oder würden gar nicht mehr als Kunden akzeptiert. Finanzminister Ueli Maurer sagte dazu, der Bundesrat dürfe bei der Risikobeurteilung der Banken nicht eingreifen. Das Schweizer Baugewerbe hat im vergangenen Jahr erneut mehr verdient. Insgesamt erzielte es einen Umsatz von 20,8 Milliarden Franken. Das sind 4,1% mehr als im Vorjahr, wie der Baumeisterverband schreibt. Für das laufende Jahr gibt sich der Verband weniger optimistisch. Insbesondere beim Wohnungsbau rechnet er mit rückläufigen Zahlen. Russlands Außenminister Sergej Lavrov hat den Aufständischen im syrischen Ghouta vorgeworfen, Hilfe an die Zivilbevölkerung zu verhindern. Russland und die syrische Regierung hätten Hilfskorridore in die Rebellenzone östlich von Damaskus geschaffen, sagte Lavrov vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Doch Rebellen würden Hilfslieferungen blockieren und die Bergung von Verletzten verhindern. Am Samstag hatte der UNO-Sicherheitsrat eine 30-tägige Waffenruhe für Ostghouta verlangt. Dschihadistengruppen wie Al-Qaida und Islamischer Staat wurden davon aber ausgenommen. Gegen diese Terroristen werde man weiter vorgehen, betonte der russische Außenminister. Das Wetter: Am Nachmittag ist es zunächst noch oft sonnig, dann ziehen von Westen her Wolken auf. Es bleibt frostig bei minus 4 Grad. Morgen fällt im Westen etwas Schnee, im Osten gibt es mit Föhn sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht 0 mit Föhn bis 7 Grad. Im Tessin werden die Wolken am Nachmittag dichter, morgen fällt etwas Schnee bei maximal 2 Grad.
Der Pontifex Maximus, Papst Franziskus, kommt im Sommer in die Schweiz. Frage an unsere Religionsredaktorin Judith Wipfler. Überrascht es Sie, dass das Oberhaupt der Katholiken jetzt zu uns kommt?
Ja, es ist jetzt schon eine Überraschung im Moment, wenn auch eine, die lang erwartet wurde. Es gab ja schon mehrere Einladungen in die Schweiz an Franziskus. Gerade letztes Jahr zum Bruder-Klaus-Jubiläum hätte man ihn gerne hier gesehen. Und auch die Abtei Saint-Maurice hatte ihn zum 1500-jährigen Bestehen eingeladen. Nun kommt er eben nach Genf, und zwar zum Jubiläum des Ökumenischen Rats der Kirchen, ÖRK. Der wird nämlich im Sommer 70.
Welches Zeichen setzt da der Papst, indem er nach Genf geht und nicht zum Beispiel nach Bern?
Wir werden die Details dann noch erfahren, aber ich denke, es ist eine wichtige Geste für die Einheit der Kirchen, für die Ökumene weltweit. Im Weltkirchenrat, das sind ja rund 350 verschiedene Konfessionen vereint, also von Orthodoxen über Anglikaner, Lutheraner und Reformierte. Die römisch-katholische Kirche ist dort nicht Mitglied, das hat mit ihrem Selbstanspruch zu tun, aber sie sind da im Gespräch und das Verhältnis Roms zu den anderen Kirchen hat sich auch stark gebessert. Also Papst Franziskus war letztes Jahr sogar bei der Jubiläumsfeier des Lutherischen Weltbunds in Lund, Schweden. Das war ein Höhepunkt der Ökumene und das hat sicher auch mit der Arbeit des Ökumene-Ministers des Papstes zu tun, mit dem Schweizer Kardinal Kurt Koch.
Es ist jetzt etwas mehr als ein Zeichen für die Ökumene, also konkret ist etwas Handfestes von diesem Besuch zu erwarten.
Ja, das müssen wir jetzt wirklich abwarten. Wie schon gesagt, letztes Jahr, das war ja das große internationale Reformationsjahr. Da haben sich die Kirchen angenähert, große Schritte aufeinander zugemacht. Ich hatte Lund erwähnt. Das waren nicht nur Zeichen und Gesten, da wurden richtig theologische Grundsatzfragen geklärt und auch vieles beigelegt, was die Reformatorischen von der römisch-katholischen Kirche trennt. So könnte es ja weitergehen in Genf im Juni.
Letztes Mal war ein Papst in der Schweiz 2004, Johannes Paul II. Sie waren damals auch dabei, auch für uns. Wie war denn das damals?
Ich denke, das war ganz anders, als es dann jetzt im Juni sein wird. Johannes Paul II. War damals schon sehr schwach von Alter und auch Krankheit gezeichnet. Er konnte kaum noch sprechen. Damals besuchte er trotzdem 14 Schweizer Städte, auch den ÖAK in Genf im Übrigen. Nur Impulse für die Ökumene hat das kaum gebracht. Es gab zwar den üblichen Jubel an den Straßen, aber es gab auch Gegendemos gegen den Papstbesuch. Auch bei vielen Katholikinnen und Katholiken war die Stimmung eher skeptisch bis ablehnend. Es war eben auch ein sehr konservativer Papst. Und bei Franziskus wird das jetzt sicher anders.
Danke, Judith Wipfler. Wir werden sehen, wie das im Juni ist. Und auf diese Themen dürfen Sie sich noch freuen. Die Gleichstellung von Mann und Frau. Bei den Löhnen hapert es immer noch. Sind wir immer noch nicht weiter?
Ich glaube, es ist viel erreicht worden. Die Frauen sind besser in der Wirtschaft integriert. Wir haben mehr Frauen in hohen Managementpositionen, explizit auch mehr Frauen in Verwaltungsräten. Und das ist doch ein deutlicher Fortschritt.
Sagt eine Kämpferin für Lohngleichheit. Doch der Ständerat ringt mit dem Thema. Töten Sie doch unsere Bienen. Die neueste Studie warnt, Neonicotinoide sind nicht harmlos. In Frankreich drohen Streiks. Die Regierung will sparen beim staatlichen Bahnbetrieb SNCF. Die Gewerkschafter schäumen vor Wut. Und turbulent wie heute war es schon den ganzen Februar lang.
Dass eine Post bescheisst, das haben wir uns einfach nicht vorstellen können.
Kurz vor eins, die Worte des Monats. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich. Auch in Lohnfragen. Doch bei der Lohngleichheit hapert es immer noch. Frauen verdienen im Schnitt fast 20% weniger für die gleiche Arbeit. Auch wenn die Unterschiede kleiner werden, für diese Berner Gewerbeschülerinnen und Schüler ist klar, dass etwas getan werden muss.
Ja, ich finde es schon sehr wichtig, weil Frauen arbeiten ja nicht weniger als Männer. Also ich glaube, es ist schon viel besser als früher. Ja, ich glaube, man könnte es immer noch ein bisschen ausbessern.
Wir arbeiten alle und wir haben es alle anstrengend. Ob man jetzt Mann oder Frau ist, spielt für mich gar keine Rolle.
Ja, also es berührt mich in dem Sinn ja weniger als die Damen, aber ich denke gleich, es ist wichtig, dass wir da eine gleichmäßige Ebene verteilen.
Und weil die Wirtschaft diese Lohnschere offensichtlich nicht freiwillig schließt, kommt die Politik ins Spiel. Aber der Ständerat hat heute einen Vorschlag des Bundesrates zurückgewiesen. Dieser verlangte obligatorische Lohnanalysen. Gaudenz Wacker.
Unternehmen ab einer gewissen Größe sollen ihre Löhne regelmäßig auf Diskriminierung durchleuchten lassen und das Ergebnis dann ihren Angestellten mitteilen. Dies verlangten Bundesrat und eine Mehrheit der zuständigen Ständeratskommission. Denn noch immer verdienten Männer unerklärbare 7% mehr als Frauen. Und dies, obwohl die Bundesverfassung seit 1981 Lohngleichheit vorschreibe, so der Neuenburger FDP-Ständerat Raphael Comte.
Près de 40 ans n'auront pas suffi pour supprimer une discrimination proprement scandaleuse.
Skandalös sei dies. Doch ob dieser Unterschied von 7% wirklich so unerklärbar sei, bezweifeln etliche Männer im Rat. Denn verschiedene Kriterien flössen in die Berechnung des Unterschieds nicht ein, etwa Sprachkenntnisse oder Führungserfahrung, argumentieren sie. Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni etwa.
Es kommt mir vor, wie wenn Sie bei Dunkelheit bei Nacht mit einer schwachen Taschenlampe unter ihr Bett leuchten. Und es bleibt eine Restdunkelheit und dann behaupten sie einfach mal, dort befände sich ein Diskriminierungsmonster.
Der nicht erklärbare Unterschied sei ausgerechnet im öffentlichen Sektor größer als in der Privatwirtschaft. Wenn schon, dann solle der Staat zuerst selber vorbildhaft vorangehen, statt private Unternehmen mit Bürokratie zu gängeln, so heißt es. Die zuständige Justizministerin Simonetta Sommaruga kontert: Wenn sich der Ständerat für den Vorschlag seiner Kommission entscheide, müssten nur Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden ihre Löhne regelmäßig durchleuchten.
Es sind weniger als 1% der Unternehmen, die über 2 Millionen der Mitarbeitenden profitieren lassen. Da ist Aufwand und Ertrag auch in einem, würde ich sagen, sehr guten Verhältnis vorhanden.
Doch der Vorschlag mit obligatorischen Lohnanalysen überzeuge ihn nicht, sagt der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber.
Mir kommt es sehr stark daher, Hauptsache es geschieht etwas. Hauptsache es geschieht etwas. Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich nicht zu haben.
Dafür ist auch die Mehrheit des Ständerats am Ende nicht zu haben. Mit 25-19 Stimmen schickt er den Vorschlag zurück an die zuständige Kommission. Diese soll andere Modelle als die Lohnanalyse prüfen, etwa eine Selbstdeklaration, wie Graber vorschlägt. Demzufolge würde der Eigner einer Firma mit seiner Unterschrift die Lohngleichheit von Mann und Frau bestätigen. Obligatorische Lohnanalysen gegen Diskriminierung sind also zumindest vorläufig vom Tisch.
Gaudenz Wacker aus dem Bundeshaus. Und jetzt zum Reality-Check. Wie sieht es in der Arbeitswelt wirklich aus? Grossfirmen wie Novartis, Swisscom oder die SBB haben Pionierarbeit geleistet und untersucht, wie gross die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind. Mitverantwortlich dafür war immer wieder Katrin Amacker. Die ehemalige CVP-Nationalrätin hat mit Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer über ihre Erfahrungen gesprochen.
Als Katrin Amacker vor 15 Jahren bei Novartis zur Beauftragten für Chancengleichheit wurde, war sie eine der ersten in der Privatwirtschaft. Der Pharmakonzern war eines der fortschrittlicheren Unternehmen in der Schweiz. Über ein Fünftel des Kaders waren bereits damals Frauen. Doch über Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen wurde noch nicht gesprochen. Der Vorstoß, die Firma einer Lohnanalyse zu unterziehen, sei in der Geschäftsleitung anfänglich umstritten gewesen, denn man habe auch Risiken für die Firma gesehen.
Weil man doch nicht weiß, wenn man beginnt, was kommt am Ende raus. Gibt es ein Defizit? Muss man, soll man das nachbezahlen? Gibt es allenfalls sogar eine Klage?
Tatsächlich hat die Analyse dann an den Tag gebracht, dass eine ganze Reihe Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt wurde.
Am Ende des Tages hatten wir 900 Frauen, die korrigiert werden mussten. Und das hat eine Summe von 3 Millionen umfasst.
3 Millionen Franken sind für den Weltkonzern Novartis kein riesiger Betrag. Aber einzugestehen, dass es Defizite bei der Lohngleichheit gibt, war dennoch nicht einfach.
Man hat dann lange diskutiert, wie übermitteln wir diese frohe Botschaft, die eben auch etwas Negatives mit sich führt. Und wir haben uns für eine sehr offene Kommunikation entschieden, diese Frauen anzuschreiben, auch alle anderen Frauen anzuschreiben. Und wir hatten keine einzige Klage.
Ein Erfolg, der sich nicht sofort schweizweit kopieren ließ. Denn obwohl Amacker einige Jahre später, eingeladen vom Bundesrat, zusammen mit anderen Wirtschaftsleuten einen nationalen Lohngleichheitsdialog initiierte, ließen sich nur wenige Unternehmen überzeugen, dort freiwillig mitzumachen. Der runde Tisch wurde damals mangels Beteiligung nach 5 Jahren wieder abgeschafft. Doch Freiwilligkeit ist für die bürgerliche Managerin wichtig. Sie ist zwar froh, dass sich das Parlament heute wieder mit der Frage beschäftigt hat und erhofft sich dadurch neue Dynamik für das Thema Lohngleichheit. Aber die ehemalige CVP-Nationalrätin ist gegen eine gesetzliche Pflicht zur Lohntransparenz. Für die Unternehmenskultur, aber auch für die Gesellschaft sei es wertvoller, wenn die Firmen sich freiwillig bewegten. Auch wenn es dafür viel Überzeugungsarbeit brauche. Wie zum Beispiel bei der Swisscom, in der sie einige Jahre engagiert war, und heute bei der SBB, in deren Konzernleitung Amacker sitzt. Letztere habe den Prozess der Lohnanalyse dann aber sogar zertifizieren lassen, muss also Außenstehenden Einblick in den Prozess gewähren.
Das ist auch immer gut, wenn man nach außen belegen kann, es dürfen auch andere das analysieren und das gibt dann eine größere Glaubwürdigkeit, als wenn man sagt, wir haben es intern mal füreinander angeschaut.
Katrin Amacker rät zur Nachahmung, denn es stehe viel Arbeit an, Immer noch verdienen Männer in einigen Berufen aus unerklärlichen Gründen rund 10% mehr als Frauen für die gleiche Arbeit.
Also doch, dieses Bienensterben kommt nicht von ungefähr. Neonicotinoide standen schon lange im Verdacht, die Bienen und die Hummeln zu schädigen. Jetzt hat die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, EFSA, sämtliche Studien über die sogenannten Neonicotinoide gesichtet und kommt zum Schluss, der Schaden durch diese Insektizide ist erwiesen. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel hat die Einzelheiten.
Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit EFSA hatte schon 2015 Forscher aus ganz Europa um ihre Expertise und Studiendaten gebeten. Der Rücklauf war riesig. Die EFSA-Fachleute lasen, fragten nach und hörten die Experten an. Nun steht das Fazit fest. Drei wichtige Neonicotinoide sind schädlich für Bienen und Hummeln. Ihr Einsatz in der Landwirtschaft sollte weiter beschränkt werden als bisher. So die Empfehlung des Berichts. Aus Wissenschaftlersicht ist das Fazit der EFSA kaum etwas Neues, sagt Peter Neumann vom Institut für Bienengesundheit an der Universität Bern.
Also für uns Wissenschaftler, also da ist das klar, also ist es logisch, ja. Aber es ist vielleicht wirklich nötig, um, sagen wir mal, die Bevölkerung und die, also hoffentlich die Bevölkerung und die Entscheidungsträger zu überzeugen, ja.
Nun, der Report der EFSA wird Folgen haben. Die Europäische Kommission hatte ganz bewusst auf diesen Bericht gewartet. Vermutlich in gut 3 Wochen, im März, wird sie darüber entscheiden, wie der Einsatz von Neonicotinoiden in der EU in Zukunft reguliert wird. Gut möglich, dass die Insektizide dann im Freiland stärker eingeschränkt werden als bisher, während zumindest einige Gewächshauskulturen weiter damit behandelt werden dürften. Die Schweiz entscheidet unabhängig von der EU, doch bisher ist sie häufig der Linie aus Brüssel gefolgt.
Katrin Zöfel, Sie hören Rendezvous, es ist 1:08. Mit über 260 Stundenkilometern braust der TGV aus der Schweiz nach Paris und bringt uns in wenigen Stunden in die französische Hauptstadt. Doch das Geschäft mit den Hochgeschwindigkeitszügen ist defizitär. Auch darum will der französische Präsident die Staatsbahn SNCF mit Hochgeschwindigkeit reformieren. Neu soll sich das Bahnunternehmen weniger auf TGV-Verbindungen ausrichten als vielmehr auf die Qualität im Regionalverkehr. Dazu sollen die Angestellten ihre historisch gewachsenen Lohnprivilegien verlieren. Die Verärgerung bei den Gewerkschaften ist groß. Sie drohen mit wochenlangen Streiks. Charles, lieber in Paris, vorgestern sprach der Premierminister noch davon, dass die SNCF finanziell zu entgleisen drohe. Gestern, Sie waren an dieser Medienorientierung auch anwesend, gestern präsentierte die SNCF allerdings sehr gute Geschäftszahlen, steigende Passagierzahlen und einen höheren Gewinn. Wie passt denn das zusammen?
Das passt gut zusammen, denn die SNCF hat sich das Wachstum beim Personenverkehr mit Preissenkungen erkauft. Und das hat eine Kehrseite, denn gleichzeitig musste die SNCF mehr in den Unterhalt des Schienennetzes investieren. Da besteht ein riesiger Nachholbedarf und darum steigt die Verschuldung weiter der SNCF. Das ist nicht nachhaltig, logischerweise, und auch ist es nicht ganz neu. Neu ist, dass die aktuelle Regierung das aber nicht mehr länger akzeptieren will und darum eine Trendwende verlangt. Und das kann eben nur gelingen, wenn die SNCF effizienter arbeitet, die Kosten senkt überall und der Personenverkehr zumindest teilweise wieder die dringlichen Investitionen in die Infrastruktur mitfinanziert.
Die Regierung verlangt einen Kurswechsel. Was soll die SNCF dann ganz konkret anders machen?
Also die SNCF soll das bestehende Angebot verbessern, namentlich im Regionalverkehr, wo eben auch die meisten Personen transportiert werden. Also keine neuen TGV-Linien mehr eröffnen, sondern mehr Qualität liefern bei sinkenden Kosten und beim aktuellen Angebot. Und wenn das gelingt, dann signalisiert die Regierung Entgegenkommen beim Abbau des Schuldenberges von nahezu 50 Milliarden Euro beim Schienennetz. Ich würde sagen, Zuckerbrot und Peitsche, so könnte man die neue Strategie bezeichnen, die die französische Regierung der SNCF nun auferlegen will.
Die Regierung will nun aber auch den Sonderstatus der Bahnbeamten abschaffen. Französische Bahnbeamte haben bis jetzt etwas höhere Löhne als der französische Durchschnitt. Und sie profitieren von Pensionierungen mit 50 oder 55 Jahren. Geht es Macron eigentlich darum, Personalkosten zu sparen?
Also ich würde sagen, die Personalkosten sind das kleinere Problem. Die althergebrachten Lohnprivilegien laufen ohnehin aus. Auch das Rentenalter steigt laufend. Dafür haben frühere Reformen gesorgt. Das Problem ist der absolute Kündigungsschutz. 9 von 10 Angestellten der SNCF haben eine Jobgarantie bis zur Pensionierung. Und das ist ein Problem eben mit Blick auf die Liberalisierung des Bahnverkehrs in ganz Europa bis in 5 Jahren. Dann werden ausländische Konkurrenten auch in Frankreich Linien übernehmen können. Wahrscheinlich also, dass die SNCF dann Aufträge verliert. Und sie könnte das gleichzeitig nicht mehr mit einem Personalabbau kompensieren. In erster Linie darum will die Regierung diesen Sonderstatus für Bahnbeamte abschaffen.
Das heißt also, den SNCF-Angestellten droht mit der Liberalisierung des Bahnverkehrs, dass sie auf der Straße landen. Die Gewerkschaften wollen die Reform denn auch dementsprechend mit allen Mitteln bekämpfen. Welche Mittel haben sie überhaupt?
Sie werden streiken, und zwar geschlossen. Das wurde gestern Abend deutlich nach einem Treffen aller Gewerkschaften. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage als im letzten Herbst bei der Reform des Arbeitsrechts. Da waren die Gewerkschaften ja noch gespalten. Und welches Kräftemessen da auf die Regierung zukommt, das lässt sich in der Geschichte ablesen. 1995 kündigte eine bürgerliche Regierung unter Präsident Chirac eine vergleichbare Reform der SNCF an. Und die Folge war, dass die Bahnangestellten 3 Wochen lang Frankreich weitgehend lahmlegten. Damals musste die Regierung die Reformen dann sogar zurückziehen. Es stehen der Regierung Macron also sehr heikle Wochen bevor. Und sie wird Kompromisse finden müssen mit den Gewerkschaften, damit diese Reform dann tatsächlich auch gelingt.
Danke für diese Einordnung im Rendezvous, Charles Dipper in Paris. Der Februar ist Geschichte. In Südafrika ist Präsident Zuma Geschichte und die Olympischen Spiele von Pyeongchang ebenfalls. Die Postautogeschichte hingegen ist noch nicht ausgestanden und Roger Federer ist wieder die Nummer 1. So war der Februar. Daniel Hubacher hat die Worte des Monats zusammengestellt.
Es gibt nichts Friedvolleres und auch fast nichts Schweizerischeres als ein Postauto, nicht? Der Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglisdahler, bringt es auf den Punkt.
Dass Post schießt, das haben wir uns einfach nicht vorstellen können.
Und doch scheint bei der Postauto AG genau das passiert zu sein. Die Postchefin Susanne Ruf ist untröstlich.
Wir bedauern das sehr.
Genauso geht es auch Verkehrsministerin Doris Leuthardt.
Ein Postauto, die haben noch eine höhere Erwartung zu erfüllen, weil sie gehören im Bürger. Sie sind im Eigentum vom Staat. Und darum, wenn das sich erhärtet, da ist wirklich allenfalls sogar strafrechtlich Relevanz passiert, dann haben wir ein Problem. Dann müssen die Köpfe auch wirklich daran glauben.
Vielleicht deshalb will die Sache jetzt niemand so richtig untersuchen. Seine Macht ausgenutzt, bis es wirklich nicht mehr ging, hat in Südafrika Jacob Zuma. 9 Jahre misswirtschaftete er sich durch Südafrika, war in allerlei Korruptionsfälle verstrickt und wollte nicht hören, was die Menschen auf Südafrikas Straßen längst skandierten.
Not only Zuma, all of them, they must go. The cabinet, all of them, they must go.
We need new blood.
Alle sollen sie gehen, alle. Die Zukunft Südafrikas liegt nun in den Händen von Cyril Ramaphosa. Er ist der Neue, die Hoffnungen sind groß. So auch in Deutschland. Bei der SPD an der Spitze der deutschen Sozialdemokraten wird nächstens Andrea Nahles Platz nehmen. Die Frau, die nie um eine Antwort verlegen ist.
Frage an Frau Nahles: Was können Sie besser als Vorsitzende als Ihr Vorgänger?
Stricken.
Kenner behaupten, nicht nur stricken, auch austeilen und einstecken. Austeilen, das ist auch das Wesen der Fasnachtsschnitzelbänke. Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels hat vom Bund kein Geld für das Herzstück eines S-Bahn-Projektes bekommen, die Singvögel dafür eine Steilvorlage.
Schon sorgt der Tunnel unterm Rhein für Unbehagen. Doris Leuthardt will scheint gegen der Wessels klagen. Zuerst heig und umme gefragt, wann muss zusammen machen. Doch wo noch seit mein Herzstück heig's meine Bache.
Applaus gab's in diesem Monat auch für ihn.
Das ist nicht schlecht, ich würde auch sagen, wenn man sagt, wer ist der beste Tennisspieler der Welt, in dem Moment sagen jetzt die Leute Roger Federer, und das klingt halt schon unglaublich.
Roger Federer ist wieder die Nummer 1. Und Gisin, Feutz, Colonia und Co. sind gleich mit einigen Medaillen um den Hals aus Südkorea zurückgekehrt. Ein paar Impressionen der Olympischen Spiele zum Schluss.
Es ist eine Machtdemonstration von Dario Colonia.
Einfach olympisch immer noch mal ein bisschen spezieller, noch mal ein bisschen schöner als einfach die anderen Siege.
Gold Medalist, an Olympic Champion, Switzerland!
Beim Fahren habe ich wirklich gedacht, ich glaube, ich muss mich darauf einstellen, dass es wieder einmal mehr nicht langt. Unglaublich.
Silver Medalist, Switzerland!
Ich hatte Trageta dafür gehabt.
Wendy Holdener!
Die Schweiz hat die Bronzemedaille gewonnen, da fliegen Besen durch die Luft.
Das dürfen erleben, der Olympische Spiele, ist wunderschön.
Es gibt Silber für die Schweiz!
Was ist das denn für eine Geschichte?
Das ist ein männlicher Traum, es ist sprachlos, glücklich, unglaublich.
Die Worte des Monats Februar, so gehört von Daniel Hubacher. Nun ist es 13 Uhr, im 1. und 4. wie immer Zeit für ein Tagesgespräch, heute ein besonderes Tagesgespräch. Susan Brunner sagt nämlich Tschüss. Sie hat die Sendung in den letzten fast 12 Jahren geprägt. Zum Schluss ist sie selber die Befragte und erzählt ihrem Kollegen Marc Lehmann Anekdoten aus über 1200 Gesprächen. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Mara Zennhäusern.
Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz eröffnet. Es geht um seine Zeit als Verwaltungsratspräsident der Kreditkartengesellschaft Aduno. Diese hat ihn wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung angezeigt. Die Raiffeisen-Gruppe reichte ebenfalls Strafanzeige ein. Vinzenz selber bestreitet die Vorwürfe. Papst Franziskus kommt im Sommer in die Schweiz. Er habe eine Einladung des Bundesrats angenommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Bundespräsident Alain Berset und weitere Bundesräte wollen den Papst am 21. Juni in Genf zu offiziellen Gesprächen empfangen, wie es weiter heisst. Der Ständerat hat geplante Maßnahmen zur Durchsetzung der Lohngleichheit von Mann und Frau aufgeschoben. Der Rat hat mit 25-19 Stimmen beschlossen, die entsprechenden Vorschläge des Bundesrates noch einmal in die Kommission zurückzuschicken und eventuell zu ergänzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.